Dann geht die erste Frage jetzt zunächst zu diesem Komplex an den Kollegen Herr Abgeordneten Stünker, SPD-Fraktion.
Ja, schönen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, Herr Kollege, ganz schnell mache ich es auch. Herr Hennecke, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie nochmal zu Artikel 28 Kernbereich kommunale Planungshoheit so klar Stellung genommen haben. Ich war auch sehr verwundert über die spitzfindige Überlegung, dass wir durch den neuen 84.1.6 sozusagen die Planungshoheit der Kommunen aushebeln wollten. Auf die Idee sind wir in der Tat in der Kommission nicht gekommen. Meine Frage ist nochmal, gibt es aus den kommunalen Spitzenverbänden, Sie sind zwar Sachverständiger jetzt hier, aber vielleicht können Sie uns die Frage auch nochmal beantworten, gibt es aus den kommunalen Spitzenverbänden vielleicht die vergleichbaren Befürchtungen, die Herr Professor Battes hier geäußert hat? Die zweite Frage geht nochmal an den Sachverständigen Herrn Boos. Ich frage mich die ganze Zeit, warum eigentlich sollten die Länder so unvernünftig sein, im landwirtschaftlichen Bodenrecht, gerade dort, wo sie gemeinsame Grenzen haben oder ein Dreieck Grenzen haben, dann so unterschiedliche Regelungen zu treffen, damit sie für ihre Landwirte dann sozusagen Wettbewerbsnachteile daraus produzieren. Das erschließt sich mir irgendwo nicht. Und die Frage, die sich eigentlich daran anschließt, ist, ist nicht gerade landwirtschaftliches Bodenrecht ureigenste Domäne der Länder? Und eigentlich haben wir in Deutschland, gerade was den landwirtschaftlichen Bereich mit unterschiedlichen Regelungen betrifft, bisher ganz gut gelebt. Ich erinnere mal daran, die Höfeordnung zum Beispiel ist sehr unterschiedlich geregelt. Und auch dort haben wir nicht die Wettbewerbsverzerrung, weil es nämlich landsmannschaftlich gesehen vom Bayerischen Wald bis nach Flensburg doch dort einige Unterschiede gibt, die man eben nicht alle von Berlin aus zentral regeln kann und auch nicht zentral regeln sollte. Und geben Sie mir vielleicht auch recht in der Annahme, dass das, was Herr Glück zu Recht gesagt hat, die Landtage ja immer diejenigen sind, die entscheiden müssen dann. Warum sollten die eigentlich zum Nachteil ihrer Landwirte solche Entscheidungen treffen?
Vielen Dank. Die nächste Frage hat der Kollege, der Abgeordnete Geis, CDU-CSU-Fraktion.
Herr Professor Battes, wir haben heute Morgen die ganze Zeit oder ziemlich umfänglich über das Baurecht und Bauordnungsrecht, Bauplanungsrecht geredet und haben einen Bereich noch nicht genannt. Das ist das gesamte Erschließungsrecht. Ein Bereich, der den einzelnen Betroffenen draußen sehr stark bedrücken kann und wo trotz aller kommunaler Selbstständigkeit, die ich auf gar keinen Fall angreifen will, bin selber seit über 30 Jahren Mitglied eines Kommunalparlamentes, trotz all dieser kommunalen Selbstständigkeit doch sehr viel Unmut und auch das Gefühl erweckt bei vielen Betroffenen draußen, hier geht's willkürlich zu. Und jetzt die Frage an Sie. Diese Tatsachenbeschreibung vorausgesetzt und auch hinzugefügt, dass ja bei den Verwaltungsgerichten gerade dieser Erschließungsbereich einen breiten Raum einnimmt in der Rechtsprechung. Eine Frage an Sie. Sehen Sie die Notwendigkeit einer stärkeren bundeseinheitlichen Regelung des Erschließungsrechts? Und wenn ja, sind Sie der Auffassung, dass dieses jetzige Vorhaben der Grundgesetzänderung dem entgegenstehen würde?
Vielen Dank. Die nächste Frage geht an den Kollegen Abgeordneten Montag, Fraktion Bündnis 90 Grüne.
Ja, danke, Herr Vorsitzender. Ich habe noch mal eine Frage an Herrn Professor Battes und Herrn Professor Möllers. Ich habe die Frage in einem ähnlichen Zusammenhang schon gestern gestellt. Es ist immer noch die Frage nach dem Vorschlag, den 84.1.6 und den 85.1.2 so weit zu ändern oder neu zu formulieren, als dem Bund untersagt wird, Aufgaben an die Kommunen zu delegieren. Da haben wir heute, gerade vor einer halben Stunde, von Herrn Professor Hennecke eine eloquente Ausführung dazu gehört. Aber ich persönlich bin davon immer noch nicht überzeugt. Und deswegen will ich noch mal nachfragen, ganz konkret, ob es tatsächlich so ist, dass der verfassungsrechtliche Besitzstand der Kommunen tatsächlich durch 28 in vollem Umfang abgedeckt ist und es deswegen auch einer Aufgabenübertragung durch Bundesgesetz an die Kommunen überhaupt nicht bedarf, in keinem Punkt bedarf. Sie haben, Herr Professor Battis, ja in Ihren schriftlichen Ausführungen den Vorschlag gemacht, den 84.1.6 anders zu formulieren, nämlich durch Bundesgesetz dürfen Gemeinden und Gemeindeverbänden Aufgaben und dann der Einschub von ihnen, die zur Erbringung von Geldleistungen oder geldwerten Sachleistungen gegenüber Dritten verpflichten, nicht übertragen werden. Deswegen ganz konkret meine Frage an Sie beide, Herr Möllers, Herr Battis, an welche Aufgaben wird da konkret gedacht, bei denen ein unabweisbares Bedürfnis besteht, sie den Kommunen durch Bundesgesetz zu übertragen, ohne den von uns allen gewollten Grundsatz zu verletzen, dass man den Kommunen nicht Aufgaben überbürden soll, sie aber dann mit der Erfüllung dieser Aufgaben den Kosten alleine lässt?
Vielen Dank. Die nächste Frage hat der Kollege Jörg Vogelsänger, SPD-Fraktion.
Meine Frage richtet sich an Herrn Dr. Boss. Das hat Frau Kollegin Wolf schon mit angesprochen. Das wären die Unterschiede oder gibt es Unterschiede in der Überleitung Planungsrecht, Baurecht, aber eben auch Grundstücksverkehrsrecht zwischen alten und neuen Bundesländern. Das ist ja sicherlich für alle Abgeordnete von Interesse. Weiterhin haben wir morgen eine Anhörung zur Beschleunigung von Planungsvorhaben im Bereich Infrastruktur, also Schiene, Straße, Wasserstraße. Und deshalb wäre uns natürlich wichtig, auch in Vorbereitung dieser Anhörung, ob in Bezug der Föderalismusreform eben auch Beschleunigungselemente zu erwarten sind, beziehungsweise welche Elemente zu erwarten sind. Das nächste wäre die Erforderlichkeitsprüfung im Bereich Verkehrsträgerstraße, ob darauf verzichtet werden kann, was ja auch ein solches Element darstellen könnte. Und ich will noch mal die Fragestellung von Herrn Kollegen Montag ein Stückchen konkretisieren. Wir haben mit Sicherheit eine Problematik in der Frage Baulast von Ortsdurchfahrten. Und da haben wir jetzt die Regelung, ja, dass über 60.000 Einwohner übertragen wird, über 50.000 auf Antrag. Und wir haben ja die Regelung, dass Aufgaben auf die Gemeinden und Gemeindeverbände nicht direkt zu übertragen sind. Es gibt zwar eine Übergangsvorschrift, aber eben auch die Möglichkeit, eine Parallelgesetzgebung durch Landesrecht. Heißt das nicht, dass wir diese ganze Problematik im Zuge der oder im Ergebnis der Föderalismusreform nochmal neu zu behandeln haben, zumal auch die Rechtsgrundlage ja eine Volkszählung ist, was eben die Einwohnerzahl betrifft. Und Volkszählungen sind ja nicht unkompliziert in der Bundesrepublik Deutschland. Und deshalb wäre noch meine Frage eben nach diesem konkreten Fall und wie das eben auch im Zuge der Föderalismusreform danach dann noch zu behandeln ist vom Gesetzgeber Bund bzw. Land. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Vogelsänger. Die nächste Frage geht an Herrn Kiepe von der Bundesvereinigung der Kommunalen Spitzenverbände.
Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich möchte mich nochmal zu dem Problem Artikel 84 und Übertragung auf die kommunale Ebene, Aufgabenübertragung auf die kommunale Ebene äußern und Herrn Battis dazu fragen, ob ich ihn richtig verstanden habe, dass er der Auffassung, wie wir auch sind, dass die Neufassung des Artikels 84 Absatz 1 die bisher bestehenden Zuständigkeiten und Kompetenzen der Städte und Gemeinden nicht verändert, die aufgrund der besonderen Sachnähe der örtlichen Gemeinschaft Aufgaben als kommunale Selbstverantwortungsangelegenheiten begründet. Und dazu gehört insbesondere nach unserer Auffassung, und so hat er sich auch ja geäußert, ebenso Herr Professor Hennecke, das Recht der Gemeinden zur Bauleitplanung als Kernbereich kommunaler Selbstverwaltung. So weit, so gut. Aber ich frage deshalb noch mal nach, ob nach dem, was inzwischen dazu gesagt und gefragt worden ist, ob Sie nicht doch der Meinung sind, entsprechend auch Ihrem Vorschlag nach wie vor der Meinung sind, dass man eine Ergänzung des Artikels 84 deshalb benötigt, weil diese Aussage, so wie sie hier formuliert ist in dem 84 und das, was ich hier gerade nochmal als unser Selbstverständnis formuliert habe, eben aus dem 84 sich nicht sicher ableiten lässt. Der Professor Hennecke hat eben in seinem Statement auch zu erkennen gegeben, dass er differenziert zwischen der vorbereitenden und der verbindlichen Bauleitplanung. Er hat Flächennutzungsplanung gesagt. Und das ist eben genau der Punkt. Wir sind als Deutscher Städtetag schon der Auffassung, und ich bin da, gehe davon aus, dass der Städte- und Gemeindebund als ähnlicher Aufgabenträger in der Bauleitplanung dieselbe Auffassung hat, dass die Gemeindenträger sowohl der vorbereitenden wie der verbindlichen Bauleitplanung, also der Bauleitpläne und der Flächennutzungsplanung sein sollen, und dass dieses eben durch den 84 nicht gesichert ist. Wenn in Zukunft, der steht ja nur in Zukunft durch neue Beschlüsse des, oder der Gesetzgeber, muss man sagen, die Regelung so lauten sollte, dass in dem entsprechenden Gesetz nur noch drinstehen darf, dass die von den Ländern zu benennenden Dienststellen für die Bauleitplanung zuständig sind, dann merken Sie eben auch die Unterscheidung zu dem bisherigen Recht. Bis jetzt ist eindeutig die Gemeindeebene für die gesamte Bauleitplanung zuständig. Wenn dann zukünftig differenziert werden könnte zwischen Bauleitplänen und Flächennutzungsplanung, dann würde nicht nur das, was wir bis jetzt als Bestandsschutz haben, infrage gestellt aus unserer Sicht, sondern auch das, was der Gesetzgeber, der Bundesgesetzgeber, auch viele Landesgesetzgeber der kommunalen Ebene ja ansehen, stärker miteinander zu kooperieren. Der gesamte regionale Flächennutzungsplan, der bisher immer auf die Gemeindeebene sich bezieht, wäre quasi unterlaufen, wenn es hier eine andere, eine regionale Ebene von Landesebene, von Landesgesetzgeber neu eingerichtete Regionalebene beispielsweise mit Zuständigkeiten betraut würde, wenn die Platz greifen würde. Deshalb die Frage, halten Sie auch nach dem Frage und Antworten hier heute nach wie vor an Ihrer Auffassung fest, dass es eine Ergänzung aus Klarstellung sozusagen notwendig macht, in den 84 eben mit dem von eben noch mal durch einen Fragesteller formulierten Zusatz zu ergänzen, um sicher zu gewährleisten, dass auch in Zukunft die Gemeindenträger der gesamten Bauleitplanung sein sollen. Das war die eine Frage. Die andere an Herrn Professor Spanowski und an Herrn Professor Battis nur ganz kurz. Sehen Sie nicht, bezogen auf die Raumplanung, die Raumordnung, Raumentwicklungsplanung, wie auch immer man sie überschreibt, in den Räumen, in denen es um die Investitionsentscheidung in städtischen Verdichtungsräumen geht, die immer landesgrenzen überschreitet sind. Also nicht nur bei den Stadtstaaten haben wir dieses Problem, Rhein-Main, Rhein-Neckar, eine ganze Vielzahl von Räumen ist Ihnen allen geläufig. Ist es nicht zur Koordinierung der einzelnen Fachpläne, Professor Glück hat ja darauf hingewiesen, dass hier der Gesetzgeber in den einzelnen Fachplanungsbereichen ja sehr wohl dem Bund Zuständigkeiten gegeben hat. Aber ist es nicht notwendig, gerade im zusammenwachsenden Europa, auch vor dem Hintergrund, dass es hier auf nationaler Ebene wenigstens eine Koordinierung der verschiedenen Fachplanungen ermöglicht, und zwar so, dass die kommunale Ebene da mit einem verbindlichen Rahmen dann auch rechnen kann und nicht die eine Fachplanung von der anderen möglicherweise im selben Raum voneinander abweicht. Also die Koordinierungsaufgabe der Raumplanung, Raumentwicklungsplanung auf der Bundesebene sehen wir aus der Sicht der Städte sehr wohl. Frage wird das durch die Sachverständigen, die ich angesprochen habe, bestätigt. Und die letzte, der letzte Komplex, weil wir den Bereich Verkehr ja noch
ebenfalls. Liebe Kolleginnen und Kollegen, also bei allem Verständnis, aber wir haben uns hier auf Spielregeln verständigt und die lauteten, dass wir jeweils eine Frage stellen, die dann auch eine Frage bitte sein möge. Und deswegen bitte ich Sie herzlich darum, dass wir es dann dabei auch belassen und das nicht zu sehr ausdehnen, sonst kommen wir mit unseren Spielregeln hier nicht zurecht.
Eine kurze Frage zum Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz hätte ich noch, sonst, Herr Vorsitzender, wenn Sie das gestatten.
Wir haben ja sozusagen noch einen weiteren Fragekomplex, wo man das gut unterbringen kann. Okay. Dieses gesagt habend bitte ich Sie dann trotzdem, dass Sie meinerseits einer kleinen Regelabweichung zustimmen. Wir haben nämlich zu diesem Komplex jetzt noch exakt eine Frage der Frau Abgeordneten Behm, Bündnis 90 Die Grünen. Und ich würde mit Blick auf effiziente Zeitnutzung ausnahmsweise Sie als sechste Frage hier anschließen und nicht eine neue Fragerunde eröffnen. Wenn Ihnen das so recht ist, ich sehe Kopfnicken, dann verfahren wir so. Dann geht die Frage jetzt an die Frau Kollegin Behm, Bündnis 90 Die Grünen.
Vorsitzender, meine Frage bezieht sich nochmal auf das ländliche Grundstücksrecht und richtet sich an den Experten Herrn Dr. Boss. Und zwar würde ich gerne wissen, wie im vorliegenden Gesetzentwurf sichergestellt wird, dass durch eine Übertragung der Rechtskompetenz auf die Länder das ländliche Grundstücksrecht nicht mit einer geringeren Gewichtung versehen wird als das städtebauliche Grundstücksrecht. Also welche Folgen hat, vielleicht können Sie da ein Beispiel mal uns geben, eine unterschiedliche Rechtsetzung für den Grundstücksverkehr, möglicherweise für die Länder. Und ganz abschließend, wenn diese Übertragung an die Länder erfolgt, wie können dann Eigentümer Eingriffe in ihr Eigentum nach dieser Gesetzesreform noch höchstrichterlich überprüfen lassen, wenn das landwirtschaftliche Boden- und Grundstücksrecht bzw. das Flurbereinigungsrecht in Länderkompetenz übergeht und dadurch die Überprüfungsmöglichkeit vor dem Bundesverwaltungsgericht ja logischerweise wegfällt? Vielen Dank.
Danke Ihnen. Dann eröffnen wir jetzt die letzte Antwortrunde zu diesem Komplex und es beginnt Herr Professor Hennecke zu der Frage von Herrn Stünker.
Ja, Herr Stünker, Sie haben ja eine Antwort eben schon bekommen. Herr Kiepe hat jetzt für den Städtetag ja die Position dargelegt. Ich würde jetzt sagen, ich will jetzt das nicht weiter sozusagen verbandsweise illustrieren, sondern ohne Einschränkung bei dem verbleiben, was ich vorhin gesagt habe und unterstreichen, was Herr Kirchhoff gesagt hat zur Frage, welcher Gesetzgeber kann was mit welcher Kompetenz regeln.
Vielen Dank. Dann käme jetzt Herr Dr. Boos zu den Fragen von Herrn Stünker, Herrn Vogelsänger und der Frau Kollegin Behm.
Der Herr Abgeordnete Stünker hatte gefragt, warum die Länder so unvernünftig sein sollten, Regelungen gegen die Interessen ihrer Landwirte zu treffen, wenn ich das so verkürzt richtig darstelle. Das ist in der Tat zu fragen. Natürlich werden die Länder das nicht tun. Es könnte also ein Wettbewerb entstehen zwischen den Ländern, die also positive Regelungen und anderen, die keine solchen Regelungen machen würden. Mithin wäre also doch wieder Unterschiede geschaffen. Und das ist das, was wir zumindest in Frage stellen, ob auf die Art und Weise die Rechtseinheit in Deutschland gewährt wird und gleiche Wettbewerbsbedingungen erhalten werden. Sie hatten darauf hingewiesen oder gesagt, dass das landwirtschaftliche Bodenrecht vielleicht doch ohnehin eher in die Länderhände gehörte, zumindest und dabei auch auf die Höfeordnung verwiesen. Die Höfeordnungen sind ja in der Tat Ländersache und von den Ländern geregelt und in einzelnen Ländern gibt es auch keine Höfeordnungen, zum Beispiel in den neuen Bundesländern. Allerdings muss man auch sagen, das Grundstücksverkehrsgesetz, ein wesentliches Gesetz, um das es hier geht, ist ein relativ altes Gesetz. Ich bin kein Jurist, ich weiß nicht, wie lange dieses Gesetz schon existiert, aber ich denke schon, dass es ziemlich bald nach dem Krieg in dieser oder jetzt abgewandelten Form entstanden ist und dass es die Grundzüge des Grundstücksverkehrs eben seitdem regelt, immer wieder novelliert und verändert, leicht verändert, aber doch in den Grundzügen bundeseinheitlich gleich gehalten hat. Gleichwohl gab es genügend länderspezifische Elemente und gibt es ja auch heute noch, mit denen die Länder Ausgestaltungsspielraum haben. Ich will das nicht weiter ausführen. Also von dieser Seite her, denke ich, ist das kein Widerspruch zur Länderzuständigkeit. Ich glaube, dass in den Grundrechten, und das ist sicherlich ein wesentlicher Aspekt, eben doch eine Rechtseinheit in der Bundesrepublik Deutschland gewahrt werden sollte. Zur Frage von Herrn Abgeordneten Vogelsänger. Unterschiede im Grundstücksverkehrsrecht, neue und alte Bundesländer. Ich hatte das eben schon ausgeführt. Es gibt ein einheitliches Grundstücksverkehrsgesetz. Es gibt unterhalb dieser Ebene Ausgestaltungsspielräume, zum Beispiel eben in dem Bereich, dass die Länder regeln können, ab welcher Flächengröße das Vorkaufsrecht greift. Das wird auch in den Ländern unterschiedlich gehandhabt. Da wird natürlich dann auch auf die jeweilige Flächenstruktur in den Ländern Bezug genommen. Das ist aber dann der eigentliche, der einzige Unterschied in der Wahrnehmung dieser Rechte, der Unterschied zwischen den Ländern. Und im Übrigen gilt das, was ich eben schon auf die Frage von Herrn Stünker gesagt hatte. Ich bitte um Verständnis, wenn ich mich zu dem Thema Bauplanungsrecht und zu dem Rechtsbereich Beschleunigungselemente in der Verkehrswegeplanung nicht äußere. Da bin ich nicht Fachmann genug, um hierzu einen angemessenen Beitrag zu leisten, und würde dann gern noch mal auf die Fragen von Frau Abgeordneten Behm eingehen. Grundstücksrecht, wie wird sichergestellt, dass das Gewicht des ländlichen und des städtebaulichen Grundstücksrechts bei einer Übertragung der Kompetenz für das landwirtschaftliche Grundstücksrecht in die Zuständigkeit der Länder erhalten bleibt? Da gilt das, was ich vorhin gesagt habe, wenn die Länder Neuregelungen treffen, dann könnte es sein, dass diese Regelungen darauf hinauslaufen, dass das Gewicht gemindert wird. Das kann aber auch erhöht werden. Das heißt, also der wesentliche Unterschied wird wieder sein, dass es unterschiedliche Regelungen gibt. Da kann ich nur wieder auf diesen Aspekt verweisen. Und ich bitte um Ihr Verständnis, wenn ich mich zur rechtlichen Überprüfbarkeit bei der Übertragung in die Länderkompetenz nicht äußere, weil als Nichtjurist ich da nicht mich auf Glatteis begeben will. Vielen Dank.
Vielen Dank. Dann kommt jetzt Herr Professor Möllers zu der Frage von Herrn Montag.
Also die Eigentumsgarantie wird weiterhin überall gelten. Insofern werden Sie bei zu Ihrer Frage, um das zu ergänzen, werden Sie natürlich wahrscheinlich nicht so ein Problem haben, auch was die Revisibilität angeht. Zur Frage von Herrn Montag. Ja, es ist natürlich eine dramatische Regelung, das muss man sich schon klar machen, die wir in 84 Absatz 1 Satz 6 und 85 Absatz 1 Satz 2 haben werden, dass also von nun an der Bund die Kommunen nicht mehr adressieren kann. Das ist eine sehr, sehr weitreichende Regelung. Insofern ist es richtig, dass Sie darüber nochmal nachdenken und sich klar machen, dass das nicht irgendetwas ist. Es ist natürlich auch so, dass sich vielleicht auch die Kommunen eines Tages mal darüber wundern werden, weil sie natürlich jetzt sozusagen dem Gestaltungswillen und dem Gestaltungsbedürfnis der Länder ausgesetzt sind und da vielleicht zwar mit Blick auf die Kosten, mit Blick auf die Konnexitätsregelung in den Landesverfassungen und so erst einmal und mit Blick auf ihre eigenen leeren Kassen natürlich erst einmal sozusagen ein Interesse haben können, eine überschaubare Aufgabenzuweisungsstruktur zu bekommen. Aber es natürlich auch mal passieren kann, dass die Länder zu Beginn nochmal zu überlegen, wo sie im Grunde auch politische Gestaltungsspielräume den Kommunen wegnehmen und in irgendeiner Weise anderswo in der Landesverwaltung allozieren. Das kann sicherlich passieren. Und wenn wir das geltende Recht oder wenn wir das Recht, so wie es geplant ist, uns ansehen, dann ist es halt so, dass die Bundesregelungen, die Kommunen adressieren, von nun an halt fortgeltendes Bundesrecht nach 125a Absatz 1 Satz 2 sind, die dann aber vom Landesrecht sozusagen geändert werden können. Also die Länder können jetzt im Grunde gestalten. Das ist insofern noch nicht ganz uninteressant, weil die verfassungsrechtlichen Grenzen der kommunalen Selbstverwaltung wahrscheinlich doch nicht so weitgehend sind, wie sie vielleicht von den kommunalen Spitzenverbänden oder ihren rechtswissenschaftlichen Vertretern dargestellt werden. Tatsächlich ist die grundlegende Entscheidung im Rastede-Urteil natürlich eine, die eher so eine Verfahrensregelung vorgibt. Das Bundesverfassungsgericht sagt eigentlich sehr klug, es gibt eigentlich wenig wirklich definierten materiellen Kernbereich. Es kann aber auch nicht sein, dass die Länder sagen, wir können das effizienter machen. Effizienzargumente sind keine demokratischen Argumente, weder zwischen Bund und Ländern, wie Herr Kirchhoff richtig gesagt hat, noch zwischen Ländern und Gemeinden. Aber es kann natürlich schon sein, dass die Landtage Regelungskonzepte entwickeln, die dann in gewisser Weise doch auch durchaus die Grenzen der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie in irgendeiner Weise anders ausgestalten würden, als wir das bisher so kannten. Die kommunale Selbstverwaltungsgarantie ist jedenfalls keine Versteinerungsklausel. Das kann irgendwann auch mal Rückwirkungen auf das Planungsrecht haben. Es geht in dieser Regelung, glaube ich, insofern halte ich es eigentlich für ein Irrtum, dass es wirklich so um die Gemeinden geht, auch wenn die Gemeindenverbände so stark gelobbyt haben, eigentlich doch eher um die Landtage. Und es geht eigentlich eher um das Verhältnis von Bund und Ländern, jedenfalls verfassungsrechtlich gesehen. Es geht darum, dass der Bundesgesetzgeber nicht in die Binnenorganisation der Länder reinregieren soll, sondern dass die Landtage darüber entscheiden können, welcher Teil der Landesverwaltung, und daran müssen wir doch immer mal wieder erinnern, Gemeinden sind Landesverwaltung, sie sind nichts anderes, welcher Teil der Landesverwaltung gesetzliche Aufgaben erledigen sollen. Und insofern bleibe ich bei meinem gestern geäußerten Petitum, es ist eine gute Regelung. Es ist eine sehr weitreichende Regelung. Wir werden sehen, wie immer, wenn wir so allgemeine Regelungen treffen, welche Ergebnisse wir haben und ob wir uns mit allen Ergebnissen einverstanden sein werden, kann man nicht prophezeien. Aber im Ergebnis denke ich schon, dass man nicht anfangen sollte, bei solchen Organisationsregeln noch Binnendifferenzierung nach bestimmten Aufgaben zu machen, sondern es sollte dann schon dabei bleiben zu sagen, der Bund respektiert die Binnenorganisation der Länder und hält sich deswegen an einer Aufgabenzuweisung an die Kommunen zurück. Das kann, wie gesagt, auch durchaus mal nach hinten losgehen für die Kommunen im Vergleich, im Verhältnis zu den Landtagen.
Vielen Dank. Dann kommt jetzt Herr Professor Spanowski zu der Frage von Herrn Kiepe.
Ja, Herr Kiepe, ich kann die Frage ganz kurz beantworten. Die Fachplanung ist natürlich ein Koordinierungsgegenstand der Raumordnungsplanung schon immer gewesen und sollte es auch zukünftig sein. Und das ist ein weiteres Aufgabenfeld, das deutlich macht, dass es eine Raumordnung auf der Ebene des Bundes geben muss, durch die der Rahmen auch für die Koordinierung im Bereich der Fachplanung gesetzt wird. Die Frage ist damit, denke ich, behandelt. Ich hatte auch einige Beispiele dafür angeführt. Ich denke, mehr kann man dazu nicht sagen. Die Nutzungsansprüche räumlichen Kollisionen werden in diesem Bereich eher vermehrt, auch durch Anforderungen, die aus dem Europarecht an uns herangetragen werden, wie etwa die Gewässerrahmenrichtlinie mit Maßnahmenplänen und an Abstimmungserfordernissen, die sich aus diesen Maßnahmenplänen ableiten lassen und weiteres. Da ließe sich vieles dazu sagen.
Vielen Dank. Dann wird jetzt die Antwortrunde abgeschlossen zu diesem Komplex durch Herrn Professor Battis zu den Fragen des Kollegen Geis, von Herrn Montag und von Herrn Kiepe.
Schönen Dank, Herr Vorsitzender. Zunächst Herr Abgeordneter Geis zu Ihrer Frage. Also ich könnte ja einfach sagen, das Erschließungsrecht ist eine Pest. Und das liegt aber weniger an dem Bundesgesetzgeber, das liegt auch nicht so sehr an einem anderen Gesetzgeber, das liegt schlicht und einfach dadurch, dass es weitgehend Kadi-Justiz ist. Es ist von der Verwaltungsgerichtsbarkeit ins Uferlose getrieben worden und es gab Versuche, etwa von Herrn Drijaus, dem Papst des Erschließungsrechts, dieses etwas zu bereinigen. Ich weiß nicht, ob das so ganz gelungen ist. Aber um auf den Kern zu kommen, das Erschließungsbeitragsrecht ist seit 1994 bereits in der Kompetenz der Länder, also ein ganz wesentlicher Teil. Und das führt dazu, dass dieser Teil noch heute im Baugesetzbuch geregelt ist. Da steht auch noch was von D-Mark, weil der Bund nicht mal mehr D-Mark in Euro umsetzen, also verändern darf. Und soweit ich weiß, haben maximal zwei Länder seit 1994 ihre Gesetzgebungskompetenz ausgeübt. Und das ist eigentlich ein Menetekel, nicht? Dass hier ein Rechtsgebiet, das die Länder gefordert haben, das sie bekommen haben, und dass sie jetzt links liegen lassen und der Betroffene und der Dumme in diesem Fall sind die Bürger, weil das Recht nun wirklich versteinert und in hohem Maße unglücklich ist. Also so viel zu Ihrer Frage. Herr Abgeordneter Montag, da ist ja jetzt dann sehr vieles gesagt worden und ich muss ja auch mal was Versöhnliches sagen. Nach dem, was wir jetzt gehört haben, wie großartig die kommunale Selbstverwaltung alles schützt, Herr Möller hat da natürlich realistischerweise wieder Abstriche gemacht, aber könnte ich ja sagen, wir sind uns ja alle einig an die kommunale Selbstverwaltung im Bereich Bauleitplanung, daran soll nicht gerüttelt werden, da sind sich alle einig. Und ich hatte ja auch gesagt, mir würde ja auch eine Klarstellung letztlich reichen, gegebenenfalls in der Begründung und nicht unbedingt im Gesetzestext. Das war ja auch ein Angebot, also eine mögliche Klarstellung, die ich gesehen habe. Nur, Sie haben auch gefragt, was für welche Aufgaben können es denn überhaupt sein? Nun, etwa vorgegeben durch europäische Richtlinien kann es neue Aufgaben geben, die auch natürlich Kosten mit sich bringen, aber nicht direkte Kosten, die sich auf die Verwaltungsorganisation natürlich auswirken. Denken Sie etwa die Umweltprüfung, UVP, diese ganzen Geschichten. Das verändert die kommunale Struktur ganz erheblich und ist europarechtlich letztlich vorgegeben. Aber wie man das ausgestaltet, da gibt es sehr große Unterschiede. Und ich kann Ihnen nur sagen, aus meiner Tätigkeit, aus dieser Kommission, die das mit vorbereitet hat, als in der Expertenkommission, weiß ich, wie manche Länder, und das waren dann die Fachbürokratien, sich erträumt haben, etwa aus dem Monitoring wieder eine Vollkontrolle der kommunalen Bauleitplanung qua Monitoring einzuführen. Da haben wir damals gesagt, das war doch eigentlich nicht so gedacht. So, und das andere Möglichkeit, das hatte ich vorhin schon angesprochen, sind etwa aufgrund neuer sozialer Entwicklungen die Frage soziale Stadt, Stadtumbau, da als neue, ganz andersartige Aufgaben mit ganz anderen Instrumenten, da operiert nicht mehr der Generaldoktor von Staat, sondern da wird kooperiert, da werden Verträge geschlossen, da gibt es Partnerschaften. Also das wäre die Antwort. Ich bin, wie gesagt, als Minimalforderung, eine Klarstellung, wenn alle, ist ja immer so. Ich habe gesagt, was ich hier vorschlage, soll der Klarstellung dienen. Nun, wenn etwas klargestellt werden soll, dann kann man sagen, ja, es ist ja schon so. Und deshalb müssen wir es nicht nochmal ausdrücklich regeln. Das ist also jetzt, da könnten wir jetzt, wie das Glas ist halb voll oder halb leer, lange drüber diskutieren. Aber ich bin natürlich dankbar, dass das hier so deutlich geworden ist. Das war ja nicht unbedingt zu erwarten. Und damit bin ich schon bei Herrn Kiepe. Herr Kiepe, ich bin Ihnen für Ihre Intervention außerordentlich dankbar, weil Sie ja doch, gezeigt hat, dass die Sorge, die ich hier formuliert habe, die natürlich hinter meiner Intervention stand, dass die ja wohl nicht nur meinem professoralen Hirn entsprungen ist, also vom grünen Tisch herkommt, sondern ich hatte ja vorhin mal gesagt, es gibt hier tiefgreifende Unterschiede zwischen den kommunalen Spitzenverbänden. Und ich bin dezidiert Ihrer Meinung, dass man das so zumindest in der klarstellenden Form machen sollte. Ich bin dezidiert Ihrer Meinung, dass durchaus Grund besteht für Ihre Sorge. Und ich hatte vorhin Mecklenburg-Vorpommern erwähnt, wäre ja auch ein Beispiel. Oder Niedersachsen früher wäre auch ein Beispiel, wo eben dann sehr unterschiedliche Konzepte, von denen der Bund hinsichtlich Niedersachsen, jetzt nicht Mecklenburg-Vorpommern, immer die Ansicht vertreten hat, das sei unzulässig und werde so gemacht. Also das, und natürlich haben Sie völlig recht, auch der Deutsche Städte- und Gemeindebund sieht das natürlich so wie Sie und nicht wie der Landkreistag. Und nun zum letzten Punkt, das habe ich ja auch schon in meiner Stellungnahme gesagt, deshalb will ich mich hier nicht wiederholen, sondern schlicht und einfach sagen, jawohl, ich bin nach wie vor der Meinung und nach dieser Anhörung mehr als vorher der Meinung, wie wichtig eine Koordinationsfunktion der Raumordnung durch den Bund besteht und zwar sowohl in grenzüberschreitenden, also ländergrenzüberschreitenden Räumen, auch in Bremen und im Umfeld und in Hamburg funktioniert das ja auch schon ganz gut, dem habe ich jetzt nichts weiter hinzuzufügen und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.